Ja, mein Name ist Dennis Wagner. Viel mehr wisst ihr wahrscheinlich noch nicht über mich, außer dass ich in irgendeiner Beziehung zum Bibelcenter stehe und heute Morgen hier gelandet bin. Deswegen sage ich noch kurz ein paar Worte erstmal zu mir, bevor ich in die Predigt einsteige. Also ich war von 2010 bis 2013 Bibelschüler im Bibelcenter in Breckerfeld, bin da 2013 absolviert, war dann immer mal wieder ehrenamtlich mit unterwegs, auch zu Wobis. Und in der Zeit habe ich dann, also nach der Absolvierung, bin ich dann in Wermelskirchen in einer Gemeinde als Gemeindereferent gelandet. Das ist in der Nähe von Leverkusen, wenn euch das was sagt. Bei uns kann ich immer die größeren Städte sagen, die da drum liegen. Hier kennt die keiner. Deswegen nehme ich Leverkusen. Das ist 20 Minuten von mir, also von Wermelskirchen aus weg. Da bin ich noch bis Ende des Monats als Gemeindereferent angestellt. Und meine Frau und ich bin verheiratet, wir sind jetzt in die Nähe von Bonn gezogen, genannt Swisttal der Ort. Auch ein kleinerer Ort, der nicht ganz so bekannt ist. Deswegen sage ich Bonn, damit ihr das geografisch so ein bisschen einordnen könnt. Genau, und da werde ich jetzt noch mal weiter lernen am Bibelseminar in Bonn, quasi noch mal auf meinen Abschluss am Bibelcenter aufbauend, dass ich weiter lernen kann, mich noch mal ein bisschen weiter fortbilde. Und dann nach den 2 Jahren schauen wir mal, was kommt, was Gott für uns bereithält. Das wissen wir noch nicht, da gibt es keinen Masterplan, da wollen wir hin. Aber wir wissen einfach, das ist so der nächste Schritt für uns als Ehepaar. Und wir werden dann auch Anfang Januar werden wir Eltern. Da freuen wir uns auch schon drauf. Also es sind einige Veränderungen, die da bei uns gerade anstehen. Wir sind jetzt Anfang diesen Monats erst umgezogen. Also gerade alles vieles bei mir persönlich oder bei uns persönlich in der Umbruchsphase. Und der Kontakt beim Bibelcenter, der ist immer erhalten geblieben. 2016 habe ich da auch mit einem Minijob angefangen. Dann auch mit im Unterricht mit dabei für Neues Testament. Bin dann weiterhin zu Wochenendbibelschulen mit unterwegs gewesen. Und Anfang diesen Jahres habe ich dann den Minijob aufgegeben, damit ich mich auf das weiterführende Studium vorbereiten kann. Da gibt es nämlich noch einige Vorgaben, die ich erfüllen muss. Ich musste mir selber Bibelgriechisch beibringen, dass ich in das Studium einsteigen kann. Und so die ganzen Vorbereitungen dafür, die sind jetzt auf der Schlussphase. Und im nächsten Monat starte ich dann mit dem weiterführenden Studium. Wenn es sonst noch irgendwie Fragen gibt, könnt ihr dann nachher gerne auf mich zukommen. Aber so wisst ihr schon mal grob, wer ich bin, was ich mache und wie es dann kommt, dass ich heute hier bin. Da waren wir nämlich gestern zu Wobi unterwegs und genau da sind wir getrennt gefahren mit getrennten Autos. Johannes ist in einer anderen Gemeinde jetzt am Predigen und ich darf heute morgens hier sein. Und ich muss euch sagen, mir gefällt das hier echt von der Örtlichkeit her. Das ist richtig gemütlich. Also würde ich mir auch als Wohnzimmer mitnehmen. Also finde ich toll. Vielleicht ein bisschen frisch, aber da kann man auch noch was dran ändern. Nein, aber ich finde es echt schön hier und ich freue mich, heute Morgen da sein zu dürfen. Für den Anfang habe ich euch ein Sprichwort mitgebracht, das ist auf der ersten Folie drauf. Gib einem Mann einen Fisch und er hat eine Mahlzeit. Aber lehre einen Mann das Fischen, das soll dieses Fischernetz da mit dem Fisch da drinne beschreiben, und er kann sich sein Leben lang selbst versorgen. Klingt logisch, oder? Gib einem Mann einen Fisch und er hat eine Mahlzeit. Lehre einen Mann das Fischen und er kann sich ein Leben lang selbst versorgen. Ich meine, wir lernen Berufe bis heute, um irgendwie im Leben klarzukommen, um uns versorgen zu können. Und doch haben wir auch im Berufsleben immer wieder Probleme, Schwierigkeiten, Herausforderungen zu kämpfen. Und ich kenne einige Pastoren, genauso wie auch Leute, die Bürotätigkeiten in der Werkstatt irgendwo waren, die mit einem Burnout dann quasi ausgebrannt, fertig, zu Hause krankgeschrieben. Ich bin da kein Profi drin. Aber mir wurde gesagt, Burnout kann als Endzustand einer Entwicklung bezeichnet werden. Das kommt ja nicht von heute auf morgen. Die beginnt mit Begeisterung, man ist mit Freude bei irgendwas dabei, mit Herzblut. Dann kommen irgendwie frustrierende Erlebnisse dazu. Es kommen Schwierigkeiten, Herausforderungen immer und immer wieder. Man schafft es nicht, sie zu lösen. Frustrierende Erlebnisse, das dann hinführt oder hinführen kann zu psychosomatischen Erkrankungen, Depression, Burnout, also genau definieren kann man es nicht so, aber so habe ich mir das beschreiben lassen von Betroffenen. Und wenn man Umfragen Glauben schenkt, dann erfüllen 1/3 der Bevölkerung die Kriterien für ein Vorstadium von Burnout. Also quasi, wenn man rechnen würde, jeder Dritte erfüllt die Kriterien eines Vorstadiums oder einer Vorstufe von Burnout. Was es mit Bibel und Glaube zu tun hat, dazu komme ich jetzt, denn dieses Bild möchte ich gerne mal auf unser Glaubensleben übertragen. Dieses Sprichwort, was ich vorhin gebracht habe, das möchte ich jetzt übertragen. Denn die Bibel selbst, die bezeichnet das Wort Gottes als eine geistliche Speise, die wir zu uns nehmen. Verkünde den Menschen Gottes Wort, das soll das erste Bild sein. Und sie hören eine Predigt oder haben eine geistliche Mahlzeit. Aber lehre einen Menschen, sich selbst mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen. Und er kann sich ein Leben lang selbst geistlich versorgen und auch andere geistlich mitversorgen, je mehr er darin wächst. Und das mag auch so manches Mal mit Begeisterung beginnen. Da erinnere ich mich an mich selber, wie das losging. Ich war richtig begeistert. Aber dann kommt manchmal auch so das ein oder andere frustrierende Erlebnis hinzu. Man merkt, oh, ich schaffe nicht, was ich mir vorgenommen habe. Der Anspruch, der ist so hoch, dem werde ich nicht gerecht. Ich will dies tun, ich will das tun, ich muss mich hier ändern, ich muss mich da ändern. Das wird gefühlt wie so ein riesengroßer Berg und man gibt einfach resigniert auf. Bringt ja eh nichts. Ist zu viel, schaffe ich nicht. Und deswegen auch das Thema heute nochmal, Gottes Wort fest im Griff. Und da möchte ich auf die, ich sag mal, meistgenutzten Möglichkeiten eingehen, wie wir uns mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Das sind so Dinge, die mir eingefallen sind, wie wir uns mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Hören durch Predigt oder wenn wir miteinander drüber reden. Lesen, studieren, anwenden, auswendig lernen, nachsinnen. Wir gucken mal, welche Punkte wir heute alle betrachten können oder werden. Hören, lesen und anwenden auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal, wie weit wir dabei kommen mit diesen Gedanken. Und dieses Fest im Griff, das habe ich aus einem Vers, das ist in der nächsten Folie, Epheser 6, der Vers 17. Der Waffenrüstung Gottes, ich denke, für euch auch ein durchaus bekanntes Bild oder ein bekannter Abschnitt in Epheser, die Waffenrüstung Gottes. Und da heißt es in Epheser 6, der Vers 17, greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Und dieses Schwert ist das Wort Gottes. Also das Bild zum Schwert greifen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein Schwert in der Hand gehalten habt, aber das hält man ja in der Regel mit der ganzen Hand fest. Wir waren mal als Kinder auf so einem Ritterfest und dann durften wir mit diesen Schwertern auch mal so kämpfen, während die dann zugeguckt haben, aufgepasst haben. Dann ist erklärt, dass man so mit der ganzen Hand festhalten. Wenn du nur einen Finger oder ein paar Finger löst, dann kann dir das ja jemand direkt aus der Hand schlagen. Dann haben die uns das ganz detailliert erklärt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal versucht habt, ein Schwert mit einem kleinen Finger festzuhalten. Jetzt mal übertragt auf die Bibel, versucht die mal mit dem kleinen Finger festzuhalten. Wenn ich die loslasse, ich glaube, das gibt einen lauten Knall und die liegt auf dem Boden. Ja, mit drei Fingern, ja, kann ich das schon mal ein bisschen fester halten. Aber es wird für euch immer noch ziemlich leicht sein, dieses Buch aus meinen drei Fingern zu ziehen. Aber wenn ich mit der ganzen Hand zupacke, dann wird es deutlich schwerer, mir dieses Wort aus der Hand zu nehmen. Das Wort Gottes aus unserem Leben hinauszunehmen, wenn wir es fest im Griff haben. Und ich möchte mit dem ersten Gedanken beginnen, mit dem Hören. Durch das Hören, belegen Studien, behalten wir ungefähr 20% dessen, was wir hören. Das ist ja schon mal ein guter Schnitt. Wenn ihr 20% von der Predigt heute behaltet, ist das schon mal ein guter Schnitt. Aber innerhalb von 72 Stunden wird 95% des Gehörten wieder vergessen. Also vielleicht bleiben 5% hängen. Vielleicht. Es gab mal nach den Nachrichten, nach den 20 Uhr Nachrichten, eine Umfrage. Da haben sie unmittelbar nach den Nachrichten bei den Haushalten angerufen und gefragt, hören Sie mal, haben Sie die Nachrichten gehört? Ja, haben wir. Ja, welche Reihenfolge kamen die denn? Keine Ahnung. Worum ging es denn? Da fragen Sie mich was. Ja, die wenigsten konnten die Inhalte wiedergeben. Ja, so grob an Bruchstücke hat man sich erinnert, aber irgendwie so der Großteil, der war irgendwie hier rein und da wieder raus, obwohl man den gerade eben erst gehört hat. Unmittelbar nach den Nachrichten. Und so geht es uns auch manchmal mit dem Wort Gottes. Und deshalb Lukas Kapitel 8, der Vers 18. Deshalb achtet auf das, was ihr hört. Dem Menschen, der für meine Worte offen ist, wird eine noch tiefere Einsicht geschenkt werden. Doch dem, der nicht zuhört, wird auch das genommen werden, was er zu haben glaubt. Achtet auf das, was ihr hört. Lukas 8, der Vers 18. Falls ihr euch wundert, ich habe Bibelversen immer mal wieder auch aus anderen Übersetzungen genommen, absichtlich, dass man nicht immer mal wieder mit den gewohnten Übersetzungen, sondern auch mal mit einer etwas anderen Formulierung konfrontiert wird, wo man vielleicht auch nochmal denkt, okay, so habe ich den Vers vielleicht bisher noch nicht gesehen. Ein Pastor hat mal gesagt, oft war es so, dass er gepredigt hat und nach der Predigt kamen Menschen zu ihm und die haben ihm gesagt, wo Gott zu ihnen gesprochen hat. Das hatte manchmal gar nichts mit der Predigt zu tun. Manchmal hat er einen Bibelvers vorgelesen und dieser Bibelvers hat gerade so in das Leben, in die Situation eines der Menschen hineingesprochen. Es hatte zwar nicht direkt was mit dem Predigtthema zu tun, aber dieser Mensch wurde durch das Wort Gottes angesprochen. Und da sagt er, Gott gebraucht Bibelverse auf verschiedene Weisen für verschiedene Menschen. Ja, der eine nimmt sich eher was mit, worüber das Thema der Predigt geht, und der andere hört einen Vers und nimmt sich aus diesem Vers für seine Situation was mit. Wo Gott die verschiedensten Möglichkeiten hat, zu Menschen zu sprechen. Und wenn wir diesen Vers hier nehmen, geht es auch nicht darum, dass man die komplette Predigt behält. Das ist, glaube ich, ein Anspruch, den kann keiner gerecht werden. Aber einige Verse vorher, da erklärt Jesus das Gleichnis vom Sämann mit den unterschiedlichen Bodenarten. Mit den unterschiedlichen Arten zu hören. Die unterschiedliche Bereitschaft, für das Wort Gottes offen zu sein. Und da werden innere Umstände geschildert, da werden äußere Umstände geschildert, wo Menschen das Wort Gottes, das geht hier rein und da wieder raus. Es bringt keine Frucht. Da wird ein Bild benutzt, selbst wenn es ganz kurz aufblüht, dann verdorrt dieser Samen wieder, weil er auf schlechtem Boden ist. Und bei mir gab es während so manch einer Predigt immer wieder Gedanken, wo ich dachte, boah krass, die sind cool. Die will ich mitnehmen, da will ich zu Hause nochmal weiter nachlesen, weiter drüber nachdenken. Bis ich zu Hause war, bis wir gegessen haben, bis irgendwann mal die Ruhe war, drüber nachzudenken. Was war das nochmal für ein Gedanke? Manchmal habe ich ihn wieder zusammengekriegt und manchmal war er einfach weg. Wo Gott zu mir gesprochen hat, mir etwas wichtig hat werden lassen und es ging bei mir hier rein und da wieder raus. Kurz nach der Predigt wieder vergessen. Während der Predigt glaubte ich etwas zu haben, aber bis ich zu Hause war, ist es mir wieder genommen worden. Dem, der nicht zuhört, heißt es hier in Lukas 8, Vers 18, wird auch das genommen werden, was er zu haben glaubt. Ich glaubte etwas zu haben, aber ich habe nicht richtig zugehört. Und bei uns in der Gemeinde sieht man mich zwischendurch mal während der Predigt mit dem Handy in der Hand. Dann lege ich mir eine Notiz an von dem Gedanken, den ich gerade hatte, den speichere ich ab, lege das Handy wieder weg und kann der Predigt weiter folgen. Und wenn ich zu Hause bin, kann ich in diesen Gedanken wieder reinschauen und diesen Gedanken vertiefen, wo Gott zu mir sprechen wollte, wo Gott mir etwas deutlich machen wollte für mein Leben. Und da dürfen wir immer wieder uns selber hinterfragen, wie bereit wir sind zuzuhören. Vielleicht schafft es der ein oder andere, allein durch das Hören den Gedanken mitzunehmen, weil eine Predigt auch schon mal was länger dauern kann, kann es aber sein, dass dieser Gedanke auch direkt wieder weg ist. Und dann hat man wieder einen Gedanken, den man mitnehmen will und wieder einen Gedanken und irgendwie schafft man sich so viele Gedanken gar nicht zu merken. Und da dürfen wir uns immer wieder fragen, wie tiefgehende Gespräche mit Gott gelingen. Der zuhört, dem wird eine tiefere Einsicht geschenkt werden. Wer diesen Gedanken mitnimmt, für sein Leben vertieft, sagt Gott, zu dir werde ich weiterreden. Dir werde ich weitere und tiefere Einsichten schenken, weil du darauf achtest. Und wenn wir auf diese Dinge nicht achten, dann wird uns das genommen werden, was wir zu haben glauben. Das Gespräch geht nicht in die Tiefe. Es bleibt an der Oberfläche. Und deshalb möchte ich uns einfach mal fragen, wie wir hören. Gelingt es uns, die Gedanken mitzunehmen? Oder wird es bei euch in der Woche auch so sein, dass die Gedanken, wo Gott zu euch spricht, durch eine Predigt oder durch eine Andacht, die ihr hört, oder eine Predigt in eurem Alltag, die ihr hört, wo der Gedanke dann ganz schnell wieder weg ist? Oder gelingt es euch, diese Gedanken, wo Gott zu euch spricht, diese Gedanken mitzunehmen? Stellt euch mal vor, ein Freund erzählt euch etwas und ihr trefft euch das nächste Mal und ihr sagt, so genau da möchte ich jetzt weitererzählen. Wo sind wir nochmal stehen geblieben? Ja, da und da und da und da. Ach ja, richtig, stimmt. Ja, und dann erzählt er weiter. Und das bei jedem Treffen. Wo waren wir nochmal? Da wird er sich auch irgendwann denken, sag mal, ist es ja nicht wichtig genug, mir zuzuhören oder was? Ja, oder wenn ein Freund uns darum bittet, etwas für ihn zu erledigen, das für ihn wichtig ist, ja klar, machen wir. 2 Tage später treffen wir den Freund wieder und der fragt, ey, habt ihr es erledigt? Nee, vergessen. Ja, okay, dann aber bitte bis morgen, wäre gut, wenn du es schaffst, okay. 2 Tage später, hey, wie sieht's denn aus? Mist, schon wieder vergessen. Ja, da will ich auch denken, sag mal, was für ein Freund bist du eigentlich? Ist dir das überhaupt nicht wichtig? Ja, ich glaube nicht, dass die Freundschaft dadurch auch eine zwischenmenschliche Freundschaft in die Tiefe geführt wird. Sondern auch eher irgendwo aussieht, als ob wir ihm zeigen, hey, eigentlich ist mir dein Anliegen völlig egal. Ich habe es halt einfach nicht geschafft. Und das wirkt sich nicht immer positiv oder fördernd auf die Beziehung zu Freunden aus. Genauso wenig fördernd auf die Beziehung zu Gott, wenn wir mit ihm so umgehen. Wenn Gott spricht, Es ist wichtig, darauf zu achten, damit uns das nicht wieder genommen wird. Und wir in die Tiefe gehen können in der Beziehung zu Gott. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten und elementarsten Schritte in unserem Leben, in die Tiefe zu gehen in der Beziehung zu Gott. Und Hören ist dabei nur einer der Schritte. Ein zweiter Schritt ist dann das Lesen. Ich lasse euch erstmal die Zeit, das aufzuschlagen, derweil rede ich noch ein bisschen. Kennt ihr die folgende Szene? Man ist so kurz vorm ins Bett gehen und denkt sich, oh, heute habe ich ja noch gar nicht in der Bibel gelesen. Komm, gucken wir mal. Nee, das ist ein schwerer Abschnitt. Nee, der gefällt mir auch nicht. Nee, der ist mir zu schwer. Ah, okay, das ist ein kurzer Abschnitt, den kann ich lesen. Fertig, abgehakt, ich kann schlafen gehen. Habe ich mal eine Zeit lang gemacht. Und ich habe gemerkt, das war nicht besonders gewinnbringend für mich und für meine Beziehung zu Gott. Das war irgendwie so nebenbei, ich muss einfach nur noch irgendwas abhaken, fertig. Wenn ich ein Buch lese, ich rede jetzt erstmal nicht von der Bibel, sondern generell irgendein Buch, dann fange ich am Anfang an. Ich möchte wissen, wie es losgeht, ich möchte wissen, wie es weitergeht und ich möchte wissen, wie es endet. Um die Geschichte zu verstehen, die Zusammenhänge zu sehen und dieser Geschichte einfach folgen zu können. Denn Gott hat seine Geschichte, sein Anliegen mit dieser Welt ebenfalls aufgeschrieben in seinem Wort. Ja, insgesamt 66 Bücher, ein dickes Buch, verschiedene Kapitel, Abschnitte, Verse unterteilt und die hat er aufgeschrieben. Ein Anfang, ein Verlauf, ein Ende und Zusammenhänge werden deutlich. Und da ist es wichtig, drin zu lesen. Und dazu der Vers 5. Mose 17, der Vers 19. Diese Abschrift soll immer in seiner Reichweite sein, und damit ist der König gemeint, hier geht es um den König, und er soll jeden Tag darin lesen, solange er lebt, damit er lernt, dem Herrn, seinen Gott, mit der erforderlichen Ehrfurcht zu begegnen und alle Vorschriften dieses Gesetzes gewissenhaft zu befolgen. Der König sollte täglich in der ganzen Abschrift des Gesetzes, und damals hatten sie nur die 5 Bücher Mose, lesen. Sein Ziel war nicht, dass er alles verstehen muss, wieso, weshalb, warum und wozu, sondern das Ziel war zu lernen, Gott mit Ehrfurcht zu begegnen und das Gelernte umzusetzen. Mir wurde beigebracht, als ich Christ wurde, du liest einen Abschnitt in der Bibel, dann schreibst du dir auf, was du gelernt hast und dann schreibst du dir auf, was du umsetzen möchtest. Tag 1. Das machst du an Tag 2, das machst du an Tag 3. Das habe ich ein ganzes Jahr lang durchgezogen. Vielleicht ist es nicht jeden Tag gelungen, sagen wir mal 300 Tage. 300 Tage so einen Abschnitt in der Bibel lesen. 300 Tage, das habe ich gelernt. 300 Mal, das will ich umsetzen. Und glaubt ihr, das ist mir gelungen? Bei weitem nicht. Jeden Tag einen neuen Vorhaben und manchmal so richtig große Bausteine, das hat einfach nicht funktioniert. Und ich war richtig frustriert, weil das einfach viele Dinge sind, die ich mir vorgenommen habe zu tun. Ich wollte ja. Aber jeden Tag neu muss ich feststellen, boah, es hat nicht geklappt. Und dann kommt am nächsten Tag schon der zweite Gedanke dazu. Und irgendwann machst du 100 Gedanken und merkst, boah, von 100 Gedanken habe ich es vielleicht geschafft, 3 oder 4 umzusetzen. Und das hat mich in Frustration geführt. Das war kein Gewinn. Das Bibellesen wurde immer weniger und die Beziehung zu Gott ist immer weiter abgeflacht. Traurig, aber wahr. Und während einer Predigt wurde mir dann ein nächster Vers wichtig, in 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 18. 2. Korinther, Kapitel 3, der Vers 18. Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Und während der Predigt fühlte ich mich dann so, als würde mir wortwörtlich so ein Schleier im Gehirn weggezogen werden. Und Gott zu mir gesprochen hat, mir deutlich gemacht hat, wenn du in der Bibel liest, dann achte doch einfach mal darauf, meine Herrlichkeit zu entdecken, wer ich bin und wie ich bin. Und da habe ich mir zum Ziel gesetzt, ich möchte gerne einmal im Jahr durch die Bibel lesen, ca. 10, 15, 20 Minuten Lesezeit pro Tag, mit dem Fokus, die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Nicht, was ich alles tun muss, was ich alles lassen muss, sondern wirklich die Herrlichkeit Gottes zu sehen, wer er ist, wie er ist und ihn intensiv kennenzulernen. Und ich habe mir in einer anderen Bibel, das ist meine Studienbibel, da habe ich andere Dinge drin markiert, aber in meiner Bibel, in der ich in der stillen Zeit lese, in der fortlaufenden Bibel lese, habe ich mir die Stellen mit einem Textmarker markiert, wo Gott beschrieben wird. Sein Charakter, seine Eigenschaften, was er kann, was er tut. Bilder, die für Gott benutzt werden. In den Psalmen gerade, die sind ja voll davon. Und nachdem ich das gelesen habe und mir diese Stellen markiert habe, nutze ich diese Stellen, um zu beten, um mir vor Augen zu halten, wie groß mein Gott ist. Und darüber zu staunen. Und ich kann euch sagen, ich habe Gott besser kennengelernt, wer er ist, wie er ist, wie er handelt, was ihm wichtig ist, wie er denkt. Und ich habe erlebt, wie das passiert, was hier in diesem Vers steht. Dass Gott mich immer weiter verändert hat. Weil ich in Situationen wusste, wie Gott denkt, konnte ich in dieser Situation denken, wie Gott denkt. Das ist mir nicht in jeder Situation sofort gelungen. Manchen habe ich auch erst hinterher gemerkt, ach Mist, da denkt Gott ein bisschen anders drüber. Aber ich wusste, wie Gott denkt und ich konnte auf dieser Grundlage andere Entscheidungen treffen. Weil ich weiß, wie Gott darüber denkt. Weil ich gelernt habe, Gott mit mehr Ehrfurcht zu begegnen als vorher. Und ich kann euch sagen, das Bibellesen macht mir richtig Spaß. Und ich bin dabei nicht mehr beim ersten Durchgang. Also das ist nichts, was ich gestern oder vorgestern erst angefangen habe, sondern was ich schon eine längere Zeit mache. Wo ich sagen kann, ich bin völlig begeistert davon, was ich von Gott entdecke. Wer er ist und wie er ist. Und es gibt Stellen, da denke ich mir beim ersten Lesen, bitte was? Kapiere ich nicht. Die schreibe ich mir auf. Und diese Fragen kann ich zu einem späteren Zeitpunkt mal angehen. Manche klären sich dadurch, dass ich einfach weiterlese. Andere dieser Fragen werden durch Predigten oder Vorträge geklärt, die ich höre. Und aus anderen Fragen habe ich dann das Privileg, dass ich eine Predigt draus machen kann. Als Gemeindereferent in der Gemeinde bin ich öfter am Predigen. Da mache ich aus den Fragen, die mich beschäftigen, manchmal auch einfach eine Predigt draus. Oder Fragen, die Leute mir dann nahelegen. Ja, das frustriert mich nicht, in der Bibel zu lesen, weil ich nicht sehe, wie schlecht ich bin oder was ich alles zu tun habe. Sondern weil ich sehe, wie groß mein Gott ist. Was er alles kann. Da mag jetzt der ein oder andere vielleicht fragen, ja, aber wie ist das denn mit dem Anwenden? Das gehört doch auch irgendwie so mit da rein. Also Glaubensleben, nur reden und hören ist ja schön und gut, aber es soll ja auch irgendwie sichtbar werden im Leben, oder? Und damit kommen wir zum dritten Gedanken, zum Anwenden. Wir haben gerade eben gehört, durch das Hören behalten wir ungefähr um die 20%. Innerhalb von 3 Tagen haben wir nur noch 5% des Gehörten im Kopf. Wenn wir lesen, behalten wir in etwa 10% des Inhalts. Und mit der Zeit geht ein Teil dieses Wissens ja auch wieder verloren. Und wenn man hören kann und nachlesen kann, dann wird die Quote des Behaltens nochmal größer. Ja, und deswegen schreibe ich mir auch die Dinge auf, die mir wichtig werden. Dinge, bei denen ich merke, wo Gott zu mir spricht. Dass ich sie nicht nur höre, sondern dass ich sie auch aufschreiben kann und besser behalten kann. Und dann heißt es in Jakobus 1, 22, aber es reicht nicht, nur auf die Botschaft zu hören. Ihr müsst auch danach handeln, sonst betrügt ihr euch nur selbst. Kennt ihr Menschen, die schön über Dinge reden, aber völlig anders handeln? Das ist unglaubwürdig, oder? Erst wenn wir das Gelernte auch umsetzen, wird es glaubwürdig. Wenn wir es selber nicht umsetzen und anderen zeigen, dass es eine Auswirkung auf unser Leben hat, dann werden die denken, ja, warum brauche ich das überhaupt? Bei dir hat sich ja nichts geändert, das ist ja alles wie vorher. Dann reden wir zwar schön, aber unser Handeln unterscheidet sich nicht. Und das sagt hier Jakobus ganz klar, das passt nicht. Und deshalb möchte ich nochmal auf den Vers von eben zurückkommen, auf 5. Mose 17, der Vers 19. Den habe ich auch nochmal auf der PowerPoint. Und aus diesem Vers möchte ich mal mit euch durchgehen, wie man so für sich persönlich eine Anwendung rauszieht. In 5. Mose 17, der Vers 19. Ich lese ihn nochmal vor. Diese Abschrift soll immer in seiner, also von dem König, in seiner Reichweite sein und er soll jeden Tag darin lesen, solange er lebt. Damit er lernt, dem Herrn, seinem Gott, mit der erforderlichen Ehrfurcht zu begegnen und alle Vorschriften dieses Gesetzes gewissenshaft zu befolgen. Wenn ich mir überlege, okay, wie kann ich das für mich anwenden, dann stelle ich mir die erste Frage, und die ist auch auf der PowerPoint für euch, was bedeutet das für die Hörer damals? Und damals, die Juden in der Wüste, die hatten noch keinen König. Also in erster Linie, in dem Moment hat es für sie nichts bedeutet. Das war irgendwo ein Gesetz, das noch keine Gültigkeit hatte, weil sie keinen König hatten. Aber zur Zeit der Könige liest man davon, wie die Haltung der Könige das ganze restliche Volk Israel beeinflusst hat. Hatte der König ein positives Verhältnis zu Gott, hat sich das meistens auch irgendwo im Volk wiedergespiegelt. Hatte der ein schlechtes Verhältnis zu Gott, hat sich das ebenfalls im Volk wiedergespiegelt. Ja, und deshalb war es seine Aufgabe, jeden Tag im Wort Gottes zu lesen, um zu lernen, Gott mit Ehrfurcht zu begegnen, zu sehen, wer sein Gott ist und wie sein Gott ist. Wenn wir das geklärt haben, dann können wir uns die Frage stellen, gibt es denn ein zeitloses Prinzip, das dahinter steckt? Und ich wage es zu behaupten, es gibt ein zeitloses Prinzip dahinter. Tägliches Lesen im Wort Gottes lehrt uns, Gott ehrfürchtig zu begegnen. Und auch das Gelesene gewissenhaft zu leben. Das habe ich für mich mal persönlich dann aus diesem Vers rausgezogen, um zu sagen, das ist ein zeitloses Prinzip. Denn wenn der König, ein Mensch, das macht und da drin liest und dadurch auch lernt, Gott mit Ehrfurcht zu begegnen, dann ist es für mich als Mensch genauso möglich. Ich habe ein bisschen dickeren Schinken als der König damals, in dem ich lesen kann, in dem ich lernen kann, Gott mit Ehrfurcht zu begegnen. Und dann kommt die Überlegung, okay, wie kann ich dieses Prinzip praktisch anwenden? Und da habe ich auf der nächsten Folie auch nochmal 4 Punkte darunter, wie ich mir eine Anwendung daraus formuliere. Der erste Schritt, das ist persönlich. Es geht nicht um, ach ja, das trifft auf den zu. Oder die sollte mal. Oder der sollte mal. Sondern da geht es um mich ganz persönlich. Ich will. Dann geht es darum, es praktisch zu machen. Nicht irgendwie allgemein zu formulieren, sondern ganz praktisch. Was möchte ich tun? Wenn wir diesen Vers nehmen, dann könnte man sagen, ich möchte täglich in der Bibel lesen, um Gottes Herrlichkeit zu entdecken. Das ist schon was praktischer. Und dann ist es wichtig, dass es durchführbar ist. Wenn ich sage, ich möchte einmal täglich dieses Buch durchlesen, schaffe ich das? Traut ihr mir das zu? Echt nicht? Wirklich so unbelesen? Nein, Spaß. Das schaffe ich definitiv nicht. Das ist viel zu dick, um das täglich durchzulesen. Würde ich es schaffen, ein komplettes Buch pro Tag durchzulesen? Wenn man mal 3. Mose nimmt, schwierig, oder? Könnte machbar sein, aber das braucht Zeit. Sind täglich 4 Kapitel realistischer? Ja, durchaus schon. 2 Kapitel, ja, vielleicht noch realistischer, ja. Wo man gucken kann, okay, wie viel Zeit habe ich und kann ich dafür investieren? Der eine kann sagen, ey, ich kann 10 Kapitel pro Tag lesen, der andere sagt, boah, ich bin froh, wenn ich schon 1 schaffe. Ja, mehr Zeit habe ich einfach nicht in meinem Alltag. Es muss durchführbar sein für jeden Einzelnen persönlich, ganz individuell. Und es kann sein, dass für mich etwas durchführbar ist, wo ihr sagen würdet, ne, das ist für mich unmöglich. Und Dinge, die ihr formulieren würdet, wo ich sagen würde, ne, sorry, aber das ist für mich unmöglich. Und es sollte nachvollziehbar sein. Wenn ich mir dann das Ziel setze, ich möchte sie einmal im Jahr durchlesen, dann kann ich dieses Ziel kontrollieren. Es gibt Kapitellisten, die ich mir ausdrucken kann, wo ich Kapitel abhaken kann, die ich schon gelesen habe, wo ich gucken kann, wie ich durchkomme. Wenn ich mal einen Tag vergessen habe, gut, dann habe ich halt einen Tag vergessen. Dann muss ich mir kein Gesetz draus machen und nicht am nächsten Tag gleich das Doppelte oder Dreifache lesen. Und jetzt mag man fragen, gut, jetzt hast du schön was zu Anwendungen gesagt, wie man sich die selber formulieren kann, aber wie viele nehme ich mir jetzt vor? Das ist doch oftmals auch ein Knackpunkt, oder? Nach jedem Bibellesen, nach jeder Predigt, nach jedem Hauskreis, nach jeder Bibelstunde? Na, herzlichen Glückwunsch. Dann hast du 7 bis 15, 14, 13, 12, 11, 10 pro Woche, die du dir vornimmst. Ich glaube, das wird in Frustration enden und nicht funktionieren. Ich persönlich mache es so, die eine Woche nehme ich mir vielleicht nur eine einzige Sache vor, die ich in der Predigt gelernt habe, weil ich weiß, das wird ein ganzer Batzen Arbeit für mich, das umzusetzen in meinem Leben. Und da sage ich schon, okay, dann nehme ich mir einfach mal, grob geschätzt, eine ganze Woche nehme ich mir Zeit und dann gucke ich mal, wie das so funktioniert oder ob ich vielleicht noch mehr brauche für diesen einen Gedanken, in dem Gott zu mir gesprochen hat. Und da nehme ich mir Tage Zeit zu üben, weil nur ein Tag, nach dem ersten Tag denke ich mir schon, ach Mist, da war ja was, du wolltest ja was umsetzen. Am zweiten Tag wache ich dann schon auf und denke, ja, gestern wolltest du, aber hast nicht geschafft, dann arbeite heute dran. In einer anderen Woche habe ich vielleicht 2 oder 3 Dinge, die ich mir vornehme. Manche Anwendungen beziehen sich vielleicht nur auf eine ganz bestimmte Situation, die am nächsten Tag kommt und dann ist das Ding umgesetzt und abgehakt. Dann bin ich offen und frei für den nächsten Gedanken, für die nächste Anwendung, die ich in meinen Alltag mitnehmen kann. Manche Anwendungen, die beziehen sich auf einen noch längeren Zeitraum. Wie einmal die Bibel durchzulesen, das Vorhaben, das in einem Jahr zu schaffen, das zieht sich etwas hin. Und das muss erstmal eine Gewohnheit werden. Und eine Gewohnheit braucht Zeit, sich zu etablieren. 4 Wochen, 5 Wochen, 6 Wochen habe ich mir am Anfang Zeit genommen. Das war der einzige Gedanke, an dem ich gesagt habe, den setze ich um. Für 1,5 Monate. Am Anfang war es manchmal ein bisschen schwierig, diese Gewohnheit zu entwickeln, sich hinzusetzen und im Wort Gottes zu lesen und über seine Herrlichkeit zu staunen. Aber nach einigen Wochen war das wirklich schon Gewohnheit. Sich da hinzusetzen, sich diese Zeit zu nehmen und das in den Alltag zu integrieren. Ja, vielleicht kennt ihr das aus anderen Bereichen, wenn man neue Essgewohnheiten integrieren möchte. Ich habe ein paar Freunde, die wollen gerne Bodybuilding machen. Und die versuchen dann alles in eine Woche zu packen. Haben angefangen mit dem Trainingsplan, mit dem Essen und allem drum und dran. Ja, nach 3 Wochen war davon nicht mehr ganz so viel zu sehen. Ja, erstmal einen Trainingsplan integrieren, das kostet schon Kraft und Anstrengung. Einen Essplan zu integrieren, kostet schon Kraft und Anstrengung. Und die haben sich einfach zu viel auf einmal reingepackt. Hätten die angefangen zu sagen, okay, wir gucken mal, wir gehen einfach mal trainieren und gucken mal, dass das erstmal eine Gewohnheit wird. Und dann fangen wir an, richtig zu essen und gucken, dass das erstmal eine Gewohnheit wird. Ja, wenn man dann so ein paar Monate dran arbeitet, dann kommt das Ganze auch erst richtig ins Rollen. Aber nein, alles im Hier und Jetzt und sofort und gleich haben wollen, hat auch da nicht funktioniert. Genauso glaube ich, das funktioniert nicht im Glaubensleben. Genauso wie wenn ihr nächste Woche die Evangelisation habt und Menschen zum Glauben kommen. Die schaffen es nicht, von heute auf morgen alles umzusetzen und zu leben, was sie in der Bibel lesen, oder? Das schafft kein Mensch. Aber in der Bibel zu lesen, zu gucken, wer Gott ist und diese Gewohnheit im Alltag zu integrieren, zu gucken, welche neue Ausrichtung dieses Leben bekommt, das ist als erster Schritt durchaus machbar. Ja, oft gibt es so in Gemeinden, auch aus denen ich ursprünglich herkomme, so die Erwartungen, ja, wenn jemand Christ ist, dann muss er dies, das, jenes tun und gleich dies, das, jenes muss sich alles direkt am Anfang mit der Entscheidung geändert haben. Ja, aber so funktioniert das leider nicht. So viel auf einen Schlag ändert sich nicht immer sofort. Manche Dinge, ja, die ändern sich von heute auf morgen durch die Glaubensentscheidung, aber manche Dinge brauchen Zeit, bis die Einsicht da ist und Menschen sich ändern können. Ich weiß nicht, wie ihr so vorgeht mit euren Anwendungen, mit den Dingen, die ihr umsetzen möchtet. Wo ihr vielleicht merkt, okay, bei euch läuft's. Dann sage ich herzlichen Glückwunsch, das finde ich richtig klasse. Vielleicht merkt ihr aber auch gerade bei euch selber jetzt in dem Moment, boah, eigentlich bin ich auch jemand, der gerade frustriert dasteht und nicht klarkommt. Hey, fühlt euch da frei zu sagen, wenn ihr einen Gedanken nehmt, wo Gott zu euch spricht, zu sagen, Gott, auf diesen Gedanken möchte ich achten. Ich möchte nicht, dass dieser Gedanke wieder weg ist. Diesen Gedanken möchte ich in mein Leben integrieren und dafür nehme ich mir Zeit. Damit das, wo Gott in unser Leben hineinspricht, uns nicht wieder genommen wird, sondern Gott uns noch tiefere Einsicht schenkt. Schritt für Schritt. Und ich glaube, das sind so die 3 Dinge, mit denen wir uns am allermeisten beschäftigen als Christen. Das Hören, das Lesen und das Anwenden. Und ich möchte noch den ein oder anderen Gedanken anreißen über das Studieren. Das Studieren im Wort Gottes. Apostelgeschichte, Kapitel 17, der Vers 11. Da sind Menschen, die vorher mit dem Evangelium nichts zu tun hatten, zum Glauben gekommen. Und die hatten ihre Lebensweise vorher. Und jetzt werden eben diese Menschen Christen, kommen zum Glauben und hier wird beschrieben, wie sie so ihre ersten Schritte überhaupt da gegangen sind. In Apostelgeschichte, Kapitel 17, der Vers 11. Die Einwohner Beröas waren offener als die Leute in Thessalonich und hörten die Botschaft Gottes mit Interesse an. Tag für Tag forschten sie in den Schriften nach, um zu prüfen, ob Paulus und Silas tatsächlich die Wahrheit lehrten. Das ist mal eine krasse Gemeinde. Ich glaube, die haben Paulus hier Fragen in den Bauch gelöchert. Wenn die gelesen und geprüft haben und sich Fragen ergeben haben, also das muss der Wahnsinn gewesen sein. Das Hören führte bei ihnen zum Forschen, zum Nachstudieren, die Hintergründe sich selber vor Augen zu führen. Und ich habe euch gesagt, wenn ich in der Bibel lese, verstehe ich manche Stellen nicht und das schreibe ich mir auf. Wenn ich dann die Zeit habe, diese Gedanken zu vertiefen, dann nehme ich mir diese Zeit beim Studieren. Diese Fragen sind nicht immer von jetzt auf gleich zu beantworten. Die Bibel ist die Autorität, auf die wir als Christen unseren Glauben bauen. Wo man durchaus zeigen kann, hey, ich kenne mich da drin aus, ich habe diese Gedanken vertieft, ich weiß, wo es steht. Wo man gemeinsam in die Tiefe geht, um einen festen Stand im Glauben zu erarbeiten. Und dafür habe ich noch einen Vers zum Studieren aus Hebräer 5, die Verse 12 bis 14. Noch ein kurzer Abschnitt. Und ich finde, dieser Abschnitt, der beschreibt das richtig klasse. das Studieren im Wort Gottes, denn es benutzt ein richtig tolles Bild, das, glaube ich, allen von uns bekannt ist. Hebräer Kapitel 5, die Verse 12 bis 14. Ihr solltet inzwischen längst andere unterrichten können. Also das ist definitiv keine Schlachterübersetzung jetzt oder auch keine Lutherübersetzung. Stattdessen habt ihr wieder jemand nötig, der euch ganz von vorne das ABC der Botschaft Gottes erklärt. Ihr braucht wieder Milch statt fester Nahrung. Wer Milch braucht, ist ein kleines Kind, das die Sprache der Erwachsenen noch nicht versteht. Erwachsene aber brauchen feste Nahrung. Solche Leute nämlich, die durch beharrliche Übung ihr Wahrnehmungsvermögen geschärft haben, um Gut und Böse zu unterscheiden. Ein Bild von einem Kind, das in die Welt geboren wird und heranwächst und welche Nahrungsmittel dieses Kind braucht. Ich weiß nicht, ob ihr Erwachsene schon mal probiert habt, die ganze Zeit lang nur Milch zu trinken. Habt ihr das mal ausprobiert? Ich glaube nicht, oder? Also ich habe es nicht ausprobiert. Aber Säuglinge, die brauchen erstmal Milch. Anderes können die noch nicht so gut verdauen. Und nach kommt es dann Schritt für Schritt, dass sie dann festes Essen bekommen. Irgendwann mal fahren die Kinder dann mit den Eltern einkaufen und merken, ah, okay, da kommt mein ganzes Essen her. Dann begreifen die Kinder irgendwann, ach so, deswegen geht Papa oder Mama ständig auf Arbeit, damit wir uns das kaufen können. Das kommt nicht einfach so aus dem Kühlschrank. Und dann merken die, okay, ich sollte vielleicht auch einen Beruf lernen, damit ich mir mein Leben finanzieren kann. Also dieses Sprichwort vom Anfang. Die Kinder lernen, in diese Welt hineinzukommen, erwachsen zu werden und ihr Leben selbstständig zu leben. Und genau dieses Bild, dieses Kindes, das heranwächst und selbstständig wird, benutze ich hier auch fürs Glaubensleben. Und am Anfang, egal ob man mit 10, mit 15, mit 50, mit 60 oder 70 seine Glaubensentscheidung trifft, ist man erstmal im Glauben ein Säugling, der erstmal leichtere Nahrung braucht, die Stück für Stück verdaut und dann immer festere Nahrung vertragen kann. Doch leider bleiben manche Christen und manche Gemeinden bei der Milch stehen und gehen nicht weiter in Richtung feste Speise. Und in unterschiedlichen Bereichen sind wir, glaube ich, unterschiedlich weit. Es gibt Bereiche, in denen kann ich euch unterrichten. Und ich glaube, es gibt Bereiche, in denen könnt ihr mich unterrichten. Denn Christsein ist immer ein Geben und ein Nehmen. Ja, es gibt Menschen, die viel mehr Erfahrung im Glaubensleben gesammelt haben, von denen ich eine ganze Menge lernen kann. Und da ist es wichtig, dass wir uns auch mit dem Wort Gottes auseinandersetzen und in die Tiefe gehen. Wie das aussehen kann, habe ich euch ein paar Ideen, Gedanken oder Anregungen mitgebracht. Weil in unserer Gemeinde haben die mich immer sehr erschrocken angeschaut, wenn ich über das Studieren in der Bibel geredet habe. Das war für die immer so ein Berg, wo die sagen, boah, das kann ich nicht angehen. Und deswegen habe ich einfach mal ein paar Gedanken zusammengestellt, wie man sich mit einfachen Arten, vielleicht auch nicht mit einem allzu großen Zeitaufwand, in die Tiefe, in die Bibel hineinschauen kann. Es gibt einmal die Internetseite, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, dasbibelprojekt.de. Die machen ganz einfache Videos, in denen sie erklären, wie so ein biblisches Buch aufgebaut ist, so die Hintergründe eines biblischen Buches mit so der Übersicht über die ganzen Kapitel, die Hintergründe in der Zeit. Irgendwas um die 5 bis 10, 15 Minuten dauern diese Videos und man kriegt einen sehr guten Überblick über ein biblisches Buch. Und ein Jugendlicher aus unserer Gemeinde, der zieht sich eins nach dem anderen dieser Videos rein. Der sitzt zu Hause, guckt sich dieses Video an und sagt so, und dann kann ich das Buch lesen und dann verstehe ich das besser, als wenn ich das nicht angeguckt hätte, dieses Video. Wo er mit 5 oder 10 Minuten mit einem Video und dann ein Buch durchliest und sagt, jetzt habe ich dieses Buch ansatzweise verstanden, was Gott mir darin sagen möchte. Wer Gott ist und wie Gott ist. Es gibt auch Videos zu verschiedenen Themen aus der Bibel, die genauer erklärt werden. Also wenn ihr Interesse habt, da könnt ihr euch gerne mal umschauen auf der Seite dasbibelprojekt.de. Gerade auch für junge Leute ansprechend gestaltet. Dann gibt es die Möglichkeit der Wochenendbibelschule. Schleichwerbung. Gestern gewesen über die Petrusbriefe. Das sind 4 Einheiten an einem Samstag. Es gibt es 4-mal im Samstag im Jahr. 4 Tage im Jahr Bibel studieren ist auch möglich. Ich kenne einige, die das machen und sich dadurch sagen, hey, das ist meine Zeit, wo ich wirklich Zeit habe, in der Bibel zu studieren und wenn ich nach Hause komme, die Dinge nochmal nachlesen kann, für mich persönlich nochmal vertiefen kann, anhand von dem Material, was ich da in die Hand bekomme. Es gibt auch noch die neue induktive Studienbibel, habe ich euch mal so ein Bild von mitgebracht. Ist in der Schlachterübersetzung und hat für jedes biblische Buch eine kurze Einführung und Aufgaben, wie man sich dieses biblische Buch selber erarbeiten kann. ohne sich großartig zu überfordern. Das haben wir nach einer Predigt bei uns in der Gemeinde mit einigen Geschwistern gestartet. Da sind wir dann den Kolosserbrief durchgegangen. Ich habe ihnen diese Aufgaben zukommen lassen. Die sind die Aufgaben durchgegangen und die waren hellauf begeistert. Und das waren Leute, von denen ich vorher gedacht habe, die werden niemals freiwillig in der Bibel studieren. Die waren hellauf begeistert und ziehen das immer weiter durch. Das finde ich richtig klasse, wie man mit manchmal einfachen Möglichkeiten und auch nicht einem riesen Zeitaufwand die Bibel studieren kann und in die Tiefe gehen kann. Und wer es noch herausfordernder mag, für den habe ich noch einen Tipp, das Buch Bibellesen mit Gewinn. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber da sind einige schwer von begeistert. Weil er in einer einfachen Art daran geht, wenn man die Bibel liest, die verschiedenen Bücher, Gesetzesbücher, dann Psalmen, eher so das Poetische, Evangelien, Briefe, wie man an so diese einzelnen Punkte rangehen kann, wie man sich das komplett selber erarbeiten kann, ohne irgendwelche vorgefertigten Fragen oder Hilfsmittel. Ja, ich glaube, da gibt es kein Gesetz, wie oft wir das zu tun haben, zu studieren. Ich kann keinem sagen, du musst jeden Tag in der Bibel studieren. Ich kann keinem sagen, du musst einmal im Monat, einmal in der Woche in der Bibel studieren. Ich glaube, da darf jeder für sich persönlich in sein Leben reinschauen, was ist für mich persönlich, praktisch, durchführbar und nachvollziehbar. Denn oft nehmen wir uns etwas vor, was gar nicht durchführbar ist und geben frustriert wieder auf. Und ich glaube, das sind so ein paar kleine Anregungen, die durchaus im Alltag durchführbar sind für uns. Vom Säugling zum geistlich reifen Menschen. Wo stehst du? Stehst du da, wo du der Zeit nach stehen solltest, wie es in Hebräer heißt? Ihr solltet der Zeit nach schon längst Lehrer sein, aber ihr habt es wieder nötig, dass man euch das ABC des Wortes Gottes lehrt. Und da möchte ich uns alle einfach mal fragen, wo stehen wir gerade auf diesem Weg? Ich habe festgestellt, ich war schon jahrelang Christ, bis ich erstmal wirklich kapiert habe, wie ich mit diesem ABC, dem Bibellesen der persönlichen stillen Zeit, für mich persönlich umgehen kann, ohne dass es gleich frustrierend ist. Auch manchmal, wenn wir schon seit Jahrzehnten dabei sind im Glauben, gibt es wieder Punkte, wo wir nochmal ganz neu beim ABC des Glaubens ansetzen. Bei den Grundlagen, um geistlich zu wachsen und zu reifen. Ich denke, von den Gedanken her, zu den Tipps, zu den Tricks, die ich euch geben konnte, reicht das erstmal. Es gibt noch andere Möglichkeiten, wie wir uns damit auseinandersetzen können mit dem Wort Gottes. Ich glaube, das kürze ich einfach mal ein bisschen ab. Es gibt nämlich noch das Auswendiglernen. Das ist etwas, das uns nicht ganz so leicht fällt. Ich zeige euch einfach noch kurz die Folien. Da gehe ich jetzt aber nicht ganz so auf die Tiefe ein. Das gebe ich euch als Anregung einfach mal mit. Wo schon bei Mose gesagt wurde, prägt euch das ein. Damit egal, wo ihr seid, dass ihr euch das in Erinnerung rufen könnt. Prägt sie euch ein, egal wo ihr unterwegs seid, zu Hause, auf Reisen, wenn ihr euch schlafen legt, wenn ihr erwacht, dass ihr das immer wieder eingeprägt habt. Tief in mir selber drinnen verankern. Am Breckerfeld als Schüler mussten wir über 600 Bibelverse auswendig lernen, die immer wieder auch regelmäßig in den Prüfungen abgefragt wurden. Da haben mich manche Bibelschüler für gehasst, weil ich bin einer, der sehr gut auswendig lernen kann. Und ich konnte das komplett von oben bis unten runterrattern, ohne Punkt und Komma, ohne Fehler, also komplett durch. Quasi gefühlt in einem Atemzug. Dann haben wir immer gedacht, boah, du setzt dich einfach vom Unterricht hin, liest dir das durch und kannst das. Und es gab immer wieder Leute, die haben sich schwerer damit getan. Die Tage oder Wochen gebraucht haben, bis sie auch nur einen Vers drin hatten. Ja, da sind wir auch unterschiedlich begabt, wo wir nach unterschiedlichen Möglichkeiten nutzen können, uns das Wort Gottes einzuprägen und uns am Herzen immer und überall mit uns zu tragen. Und das hat Auswirkungen auf unser Leben, auch das Auswendiglernen. Das ist nicht nur, naja, das muss ich jetzt tun und dann läuft das, dann funktioniert das irgendwie, sondern im Psalm 119, Vers 11 heißt es auch, ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, weil es mir Spaß macht. Weil ich mich schwer tue, auswendig zu lernen und dann denke, ich mache für Gott was Tolles, oder? Nein, sondern hier heißt es, damit ich nicht gegen dich, Gott, sündige. Gottes Wort im Herzen zu haben, auswendig zu kennen, ist ein Schritt, ein Hilfebaustein, zu unterscheiden zu können, was gut für unsere Beziehung zu Gott ist und was schlecht für unsere Beziehung zu Gott ist. Es gibt viele weitere Bibelverse, die darüber sprechen, kluge Entscheidungen zu treffen, persönliche Stärkung, Trost, mit Nichtgläubigen über Jesus zu sprechen und. Es gibt so viele Bereiche, in denen sich das auswirkt. das Wort Gottes im Herzen zu haben, für uns persönlich und für andere. Und da ist die Frage, ist es uns wert, dass wir uns das Wort Gottes tief ins Herz hineinschreiben? Wenn es so viele Hilfebausteine in unserem Leben an die Hand gibt, ist es uns das wert, diese Zeit zu investieren. Es müssen nicht gleich 10 Bibelverse in einer Woche sein. Manchmal reicht auch schon ein Bibelvers für einen Monat. Für jeden das, was praktisch und durchführbar ist. Wenn wir diese Dinge auswendig können, dann fällt es uns auch leichter, darüber nachzudenken, nachzusinnen. Aus den Psalmen dieses Bild, ein Baum, das am Wasser gepflanzt ist. Ich lese erstmal nur den Vers 2. Wie glücklich ist ein Mensch, der Freude findet an den Weisungen des Herrn, der Tag und Nacht in seinem Gesetz liest und darüber nachdenkt oder anders formuliert darüber nachsinnt. Ich glaube, wir kennen das Nachdenken oder Nachsinnen, ein Problem von allen Seiten zu beleuchten, wenn wir uns Sorgen machen. Mir hat jetzt Mitte der Woche war das, Mittwochabend, stand ich an einer Straße an der Seite noch mit laufendem Motor und mir fährt einer den Spiegel ab. Bremst kurz, hält 150 Meter weiter kurz an und fährt weiter. Boah, hab ich mich geärgert, ne? Kennzeichen gesehen, Auto, Fabrikat gesehen, Farbe gesehen, Pech gehabt. Und dieses Problem kaue ich gerade Tag und Nacht irgendwie so ein bisschen im Kopf durch. Also ich bin ja nicht der Verursacher, aber so die Möglichkeiten, ich bin halt der Einzige, der im Auto saß, der den Unfallhergang gesehen hat. Was für Probleme können sich alles aus dieser Situation ergeben? Und dann geht das Kopfkino los. Kennt ihr diese Szene? Ja, das ist Nachsinnen, Nachdenken, immer wieder durchkauen, bis ins kleinste Detail sich alles ausmalen. Da dürfen wir uns fragen, was hat die Wahrheit des Wortes Gottes mit meinem Leben zu tun? Denn worüber wir viel nachdenken, das beeinflusst, prägt und verändert unser Leben. Als Kind habe ich extremst viele Comics gelesen. Ich erinnere mich nicht mehr dran, aber meine Mutter sagt, irgendwann habe ich angefangen, so in dieser Comicsprache auch zu reden. Und in der Schule meine Aufsätze so zu schreiben. Es kam nicht so gut an. Ich bekam ein Comicverbot. Katastrophe, sage ich euch. Ich musste normale Bücher lesen, stellt euch das mal vor. Ja, aber diese Comics, mit denen ich mich viel auseinandergesetzt habe, die haben auf mich abgefärbt. Ja, womit wir uns viel auseinandersetzen, viel beschäftigen, das färbt auf uns ab. Das war meine Ausdrucksweise und meine Art zu schreiben. Genauso gilt es auch darum, über das Wort Gottes uns damit auseinanderzusetzen, darüber nachzusinnen. Verse mit Fragen zu bombardieren, Verse zu beten, die Frage zu stellen, was bedeutet das für meine Beziehung zu Gott? Bilder in Gedanken malen, gerade in Psalmen, wenn Bilder benutzt werden, einfach mal so die Augen zu schließen, sich das vorzustellen, dieses Bild, was über Gott da beschrieben wird. Es hat Einfluss auf unser Leben und unsere Entscheidungen. Denn womit wir uns gedanklich ständig beschäftigen, ist ein Teil des Veränderungsprozesses, um Gottes Charakter ähnlich zu werden. Das sind so die Punkte, die uns helfen können, Gottes Wort fest im Griff zu halten. Ja, wir müssen nicht alle ständig jeden Tag und immer wieder tun, aber dennoch sollten sie nach unseren Möglichkeiten, nach unserer Durchführbarkeit, unserem Glaubensalltag vorhanden sein, damit uns das hier niemand so schnell wegnehmen kann. Aus einem Finger kann dir das jemand ziemlich schnell wegnehmen. Ich weiß nicht mal, ob man das selber so richtig gehalten bekommt. Aber mit der ganzen Hand spiegelt das einfach auch eine tiefergehende Beziehung zu Gott wider. Und wie es in dem ersten Vers, den wir gelesen haben, heißt, dass Gott sagt, du achtest auf das, was ich dir sage. Mit dir möchte ich weiterreden und mit dir möchte ich an die Tiefe gehen. An der Stelle, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und dabei möchte ich euch viel Weisheit und viel Kraft von Gott wünschen, viel Geduld und Durchhaltevermögen auch bei dem, was ihr euch vornimmt, umzusetzen, um die Beziehung zu Gott zu leben und zu vertiefen. Da wünsche ich euch Gottes Segen für. Gott, ich möchte dir von Herzen Dankeschön sagen, dass du ein Gott bist, der in Beziehung zu uns treten möchte. Dass du ein Gott bist, der Beziehung mit uns leben möchte und das einfach immer weiter in die Tiefe führen möchte. Und das ist schon eine gewaltige Möglichkeit, die du uns gibst und dafür danken wir dir. Und ich bitte dich für uns als Gemeinde, für uns als deine Kinder, dass du uns immer wieder neu offene Ohren schenkst, offene Herzen schenkst für dein Reden, wo wir mit dir in die Tiefe gehen dürfen, wo wir das Gespräch in die Tiefe führen dürfen und wo du ja auch weiter zu uns sprechen möchtest, uns neue Einsichten schenken möchtest. Bitte schenke du uns da jedem Einzelnen immer wieder neue Weisheit in unserem Alltag, viel Kraft dafür Und ja, an den Stellen, wo wir vielleicht auch frustriert sind, dass wir da mit dir zusammen drangehen können, dass du uns diese Frustration, diesen Druck, den wir uns da selber aufbauen, nimmst und uns einfach die Freiheit zeigst, die du für uns bereithältst. Wo wir nicht gezwungen sind, diese Dinge zu tun, aber wo wir freiwillig diese Beziehung zu dir in die Tiefe führen dürfen. Bitte zeige du jedem Einzelnen von uns die Möglichkeiten, die wir haben, die wir nutzen können, dass wir dann auch darauf eingehen und mit dir in die Tiefe gehen dürfen. Danke, dass du für uns da bist und dass wir das mit dir leben dürfen. Amen.